und hat da Landungen hingelegt. Bilderbuch, ne? Und wir waren in der Weltrangliste, Robin, lass mich nicht lügen, irgendwie Platz 6, Platz 4, 5, irgendwie sowas um den Dreh.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo, herzlich willkommen zur 100. Folge der Privatpiloten-Lounge, Jubiläumsausgabe. Und dafür haben wir uns besondere Gäste eingeladen. Wir wollen uns heute über das Thema, ja, man könnte es Karte Kompass nennen. Navigation wollen wir uns unterhalten. Bevor wir aber unsere Gäste vorstellen, möchte ich natürlich erstmal wieder ein ganz herzliches Moin Richtung Stade werfen zum Johann und sag herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, lieber Johann.
Moin Fritz, man glaubt es gar nicht, oder? 100 Wahnsinn, Folgen.
Wir werden Fritz. Alt, Johann. Richtig alt.
Ja, das weiß ich
auch. Im Gegensatz zu unseren beiden Gästen. Wir haben heute die NavGeeks zu Besuch. Wer das ist, das möchten wir euch gerne vorstellen. Auf der einen Seite haben wir da den Robin. Der ist 28 Jahre jung. Er ist von Beruf Leichtflugzeugbauer. Außer der Fliegerei fotografiert er sehr gerne. Das kommt seinem Hobby sehr gelegen. Warum, weshalb, wieso, da sprechen wir natürlich drüber noch. Der zweite im Bunde, das ist der Oliver. Und Oliver ist 31 Jahre alt. Momentan schreibt er seine Doktorarbeit im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Das heißt, er fliegt natürlich auch. Ob er eine Lizenz hat, das wird jetzt der Johann gleich noch bei ihm rauskitzeln und welche Lizenzen da überhaupt vorliegen. Er forscht natürlich sehr gerne. Klar, das musst du machen, wenn du gerade an der Doktorarbeit sitzt. Technik ist natürlich auch ein großes Thema bei ihm. Ich sage ganz herzlich willkommen zur 100. Folge, lieber Robin und lieber Oliver.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Hallo, hallo.
Danke, dass wir da sind dürfen bei euch.
Was ihr jetzt genau macht mit NavGeeks, was da bei euch so auf dem Zettel steht, das wird jetzt, glaube ich, erstmal der Johann bei euch ganz vorsichtig rauskitzeln.
Genau, NavGeeks ist ja das Thema. Kurzer Rückblick, wir haben uns ja in Burg Feuerstein das erste Mal so richtig kennengelernt. Natürlich, wie immer heutzutage, kannte man sich schon so ein bisschen über Instagram und so weiter, wo ich euch verfolgt habe, gesehen habe, was ihr da so treibt. Und dann war es natürlich schön, euch da direkt zu sehen und auch schon mal das erste kleine Interview zu führen. Ihr seid ja da tatsächlich auch mit dem, ich sag jetzt mal, Verein, Club NavGeeks aufgetreten. Was hat denn das jetzt, wofür steht NavGeeks? Ich habe früher immer gedacht, das seid ihr beiden, aber es sind ja mehr.
Ja, definitiv. Also am Ende des Tages ist NavGeeks erstmal ein Akronym, ist ein Zusammenspiel aus Navigation, Aviation und Geeks, also Personen, die eine unglaubliche Leidenschaft für etwas haben. Und Navigation und Aviation, die Fliegerei, das dürfte dann irgendwie, glaube ich, erstmal zunächst auf uns mehr gut zu. Aber NavGeeks, um es ein bisschen breiter zu machen, sind nicht nur wir. Wir sind eine hybride Community, sehen uns als hybride Community. Jetzt kann man sagen, oh, viele unnötige Anglizismen, aber was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Naja, es ist zwei Dinge. Einerseits, wir wollen im Digitalen den Navigationsflug greifbar machen, nacherlebbar machen und über die tollen sozialen Medien, die uns zur Verfügung stehen und die Technologien, die irgendwo da rumschwirren, die sinnvoll nutzen, um in Kontakt mit vielen, vielen Leuten auf der Welt zu bleiben. Das ist so die eine Sparte. Und die zweite Sparte, der zweite Teil, ist, dass wir natürlich auch die Fliegerei vorantreiben wollen. Und da kommt quasi dann der hybride Aspekt mit ins Spiel. Wir wollen uns treffen. Wir wollen mit Leuten gemeinsam Dinge erleben. Wir wollen die Fliegerei ein Stück weit sicherer machen. Und wir wollen mit dem, was wir quasi als Hobby haben, der Navigationsfliegerei, auch einfach unfassbar viel Spaß haben, weil das am Ende des Tages uns alle hier zusammenhält und zusammentreibt.
Was ist denn Navigationsflug genau? Ist das genau das, wo ich jetzt gerade in der Flugschule dran hänge, dass ich da immer Karte, Kompass berechnen und sowas mache? Oder gehört da mehr dazu?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, also das gehört definitiv mit dazu. Aber am Ende des Tages ist Navigationsflug eine von der FAI bewilligte Sportart, kann man sagen, die auch entsprechend gefördert wird, in der Wettbewerbe ausgeführt werden, in dem man unglaublich viel lernen kann und mitnehmen kann für sich. Das ist erstmal Navigationsflug so ganz allgemein gesehen. Und was man letztendlich in der Schulung lernt, kommt genau dazu tragen, nur dass es fast noch mehr Spaß macht als in der Schulung, je nachdem, wie die Präferenzen liegen in der Schulung.
Robin, beim Navigationsflug gibt es ja mehrere Sachen, die man gleichzeitig machen muss. Also es ist nicht nur das Navigieren, sondern es geht ja auch so ein bisschen um präzises Fliegen. Kannst du da noch ein bisschen mehr Einblick geben?
Genau, also beim Navigationsflug, der ist eigentlich auf vier Arten aufgebaut. Wir haben einmal die Planung Vorfeld, wo wir die Strecke dann konstruieren müssen. Wie der Oliver jetzt eben erklärt hat, auch in der Schulung, wie wir das vom PBL kennen, dass wir irgendwie eine Kursangabe haben, dass wir eine Peilung machen müssen. Dann der Teil vom Fliegen selber ist, dass wir natürlich die Strecke dann abfliegen müssen. Wir sollten jeden einzelnen Wendepunkt plus minus 2 Sekunden überfliegen, was durchaus schon eine Herausforderung hin und wieder darstellt. Und dann also quasi auf den ganzen Flug dann, hat man noch Wendepunktbilder zu identifizieren. Das heißt, auf jeden Wendepunkt hat man dann so, ja, also Luftbildaufnahmen quasi im Vorfeld, was man mitbekommt. Und dann fliegt man drüber und dann muss man schauen, okay, ist das die Burg quasi, was man am Wendepunkt 2 jetzt hat, ist es wirklich die Burg, die was ich jetzt auf dem Foto habe? Oder ist es zum Beispiel eine Kirche? Das kann nämlich auch sein. Und da sagt man einfach, ob das richtig oder falsch ist. Und zudem, dass der Navigator auch ein bisschen was zu tun hat und nicht nur das Navigieren hat, muss der noch in der Landschaft so, ja, Suchbilder finden, und das kann einfach überall sein auf der Strecke. Das kann ein kleiner Baum sein, das kann ein Haus an der Straße sein, also es ist wirklich von bis. Und wir haben zum Beispiel in Südafrika haben sie so Steine zur Vermessung vom ganzen Land, und die können einmal 30 cm hoch sein oder die können 3 Meter hoch sein. Und wie oft wir da drüber geflogen sind und wir haben gewusst, der muss da irgendwo sein, aber wir haben den einfach nicht erkannt. Genau. Und dann der krönende Abschluss ist dann die Ziellandung. Da ist das Ziel, dass das Hauptfahrwerk vom Flugzeug in einer Linie von 3 Meter Breite auftrifft. Alles davor gibt doppelte Strafpunkte und alles danach gibt dann quasi von einer, ja, nach einer Skala wird es dann bewertet, die Strafpunkte.
Also nicht nur Navigation, sondern ich muss jetzt auch noch sauber fliegen und ordentlich landen können. Wie stelle ich mir das jetzt aber in Südafrika vor, wenn ich einen 30 cm hohen Vermessungsstein, wo fliege ich da, in 60 cm Höhe über der Steppe oder in 1500 Fuß?
Also wir fliegen prinzipiell nicht unter die 1000 Fuß, dass wir wirklich eine Sicherheitshöhe haben. Das ist erstens einmal ist es natürlich auch das gesetzlich Vorgeschriebene, und zweitens, falls was sein sollte, ist halt jeder Fuß, was wir höher sehen, ist für uns Sicherheit. Und wenn da wirklich der Motor ausfällt, dann geht es relativ rapide abwärts, wie wir alle wissen. Und da versucht man natürlich schon, die Sicherheit einzuhalten. Und dementsprechend fliegen wir so zwischen 1000 Fuß und 1500. So ideal sind eben die 1300 Fuß für uns jetzt. Das kommt auch auf jeden Flieger drauf an. Aber wenn man zu hoch fliegt, dann erkennt man die Details nicht in der Landschaft. Und wenn man natürlich zu tief fliegt, dann hat man halt nur den lokalen Blickwinkel und erkennt zum Beispiel nicht, ob jetzt eine Stadt in der Entfernung ist.
Fliegt ihr Hochdecker oder Tiefdecker?
Wir sind beides.
Sowohl als auch. Kommt natürlich immer ganz drauf an. Gern du, Robin.
Genau, also wir sind beides geflogen. Hoch- und Tiefdecker. Der Vorteil natürlich beim Hochdecker ist, dass man idealerweise runter sieht zum Wendepunkt. Also man sieht wirklich schön, okay, man ist jetzt noch ein bisschen davor oder man ist jetzt genau drüber. Das ist zum Fliegen selber ist es angenehmer. Bei der Landung ist natürlich auch die Herausforderung dann vom Hochdecker und vom Tiefdecker. Beim Tiefdecker kommt man halt eher im Bodeneffekt rein, was man jetzt beim Hochdecker nicht so hat. Von dem her, da gibt es auch wieder verschiedene Landearten. Also wir haben mit den Tiefdecker haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir eher reinkommen. Wir bringen den Flieger in den Bodeneffekt und versuchen den Flieger dann so 20 bis 30 Zentimeter über dem Boden zu halten und dann im richtigen Moment das Gas rauszunehmen und quasi die Nase runterzudrücken, dass wir idealerweise auf der Nullerlinie landen. Beim Hochdecker geht das Ganze nicht so gut. Da hängt man dann wirklich da wie so ein nasser Kartoffelsack. Und da ist die Strategie, dass man dann eher höher anfliegt und mehr mit Leerlauf und dann wirklich so, ja, so Aircraft Carrier Landing mehr oder weniger hinlegt.
Ich hatte es in der Einladung angekündigt, der Johann hat es aber noch nicht gefragt. Robin, ich würde gerne von dir wissen, welche Lizenzen besitzt du denn?
Also angefangen habe ich mit dem Segelflugschein, von dem her Segelflugschein, aber der ist, ja, die Lizenz existiert, wird aber aktuell nicht mehr genutzt von mir. Und aktiv fliege ich eben mit meiner PPL-Lizenz, habe PPL, Night VFR und ja, habe auch noch das Privileg, Segelflieger schleppen zu dürfen.
Okay. Und Oliver, welche Lizenzen besitzt du dann? Ja, wahrscheinlich auch mit Night VFR wahrscheinlich, ne?
Oh, nicht unbedingt. Also erstmal erstmal gleich angefangen mit Segelflug, schon relativ lange her, 2007. Dann irgendwann Segelflugschein gemacht, habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, sowas Drehendes vorne, das hat auch seinen gewissen Charme. Habe dann den Motorseglerschein oder das Type Rating quasi Class Rating, Korrektur Class Rating dazu gemacht, aber auf dem Segelflugschein SPL. Habe dann festgestellt, oh ja, das ist ja eigentlich ganz witzig, ne? Bin dann nächster Schritt UL-Lizenz da ein Stück weiter gegangen, habe dann mein Lappel nachgeholt und dann die PPL-Schiene. Also einmal so alles, was man irgendwie mitnehmen kann. Und dann irgendwann hat man noch gesagt, naja, wenn ich jetzt eh schon mit dem Motorflugzeug unterwegs bin, dann möchte ich eigentlich auch ganz gerne verstehen, gerade an den größeren Flughäfen, wie das denn so funktioniert mit den großen Airlinern. Und habe dann so ein bisschen als Horizonterweiterung auch noch AZF für mich persönlich gemacht, um einfach die Situational Awareness für mich noch ein Stück weiter zu fördern und zu wissen, was um mich rumfliegt, was einfach super wichtig ist. Und Stichwort Sicherheit hatten wir ja schon mehrfach, da glaube ich, sind Robin als auch ich sehr drauf gepolt.
Und wie seid ihr beide zueinander gekommen und zu dieser Idee?
Ich glaube, die Geschichte darf ich erzählen, die liegt immer bei mir. also wir haben uns 2021 haben wir uns bei einem Segelflugplatz kennengelernt in Bad Wörishofen und haben dann eben so, ja, man hat sich halt so gesehen und dann irgendwann ist der Oliver zu mir gekommen und hat gesagt, Robin, da gibt es den Allgäu-Flug. Und ich so, okay, noch nie davon gehört. Und so, ja, das ist eben so ein Navigationsflug. Und da fliegt man halt zu zweit, so nach Karte Kompass, das ist eine recht coole Sache. Lass uns da doch einmal mitmachen. Und ich habe halt nicht viel gedacht. Und so, ja, komm, machen wir mit, habe ich gesagt. Und es sind halt die Wochen vergangen. Dann irgendwann der Oliver so, jetzt müssen wir uns aber anmelden. Gut. Angemeldet und war noch kurz die Diskussion, fliegen wir mit dem Motorsegler, fliegen wir mit dem Motorflugzeug, also mit einer DA-400, um genau zu sein. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass doch die DA-400 nehmen, die hat ein bisschen mehr Bums, das macht mehr Spaß. Dann haben wir uns angemeldet und ich weiß nicht, eine Woche vorher hat der Oliver dann gesagt so, ja, jetzt nächste Woche ist der Allgäu-Flug, wir sollten einmal trainieren. Und dann ich so, ja, um was geht's denn da eigentlich? Und da weiß ich noch, da haben wir uns zusammengesetzt auf der Tragfläche von der DR400, der Oliver hat die Karten ausgebreitet und es waren Zettel ohne Ende und ich habe einfach nicht mehr gewusst, so, okay, wie soll ich das einmal nur managen im ganzen Flug? Und dann sind wir das Schritt für Schritt durchgegangen und es war dann relativ übersichtlich, aber es ist halt am Anfang sehr viel Information einmal. Und dann sind wir hergegangen, haben noch, ich glaube, drei oder vier Ziellandungen probiert. Und Dann ist es schon direkt losgegangen zum Allgäu-Flug. Dort ankommen, sind wir natürlich so wie jedes Jahr wirklich herzlich willkommen worden vom Eugen Scheuerle, von dem her Grüße raus an den Eugen, und dann den Allgäu-Flug. Und der Eugen, der hat uns das dann nochmal erklärt. Es gibt dann eben so einen Trainingstag, wo wirklich eine Allgäu-Strecke vom Vorjahr oder wirklich eine komplett neue geflogen wird. Und da muss ich sagen, da haben wir schon am ersten Flug richtig viele Fehler gemacht. Also die Zeiten haben nicht gepasst und die Ziellandung war halt nicht so super. Wir haben uns danach aber dann zusammengesetzt und haben ein Debriefing gemacht. Und ich glaube, das ist auch für uns so ein bisschen ein Erfolgskonzept gewesen, dass wir wirklich ein sauberes Debriefing machen. Genau, und nach dem Debriefing sind wir dann am nächsten Tag direkt reingestartet in den Wettbewerb. Und ja, zum Glück hat es funktioniert, das Debriefing. Wir sind nämlich am ersten Platz der Newcomer-Klasse gelandet und dann direkte Einladung rauf zur deutschen Meisterschaft.
Das ist ja mal eine Ansage, ne? Aber da könnte ich mich jetzt wiederfinden. Johann kommt mit einer coolen Idee um die Ecke, sagt, wir müssen trainieren. Und nach einer Woche oder kurz vorm Event sagt Johann, du, wir müssten uns jetzt echt mal zusammensetzen und wir müssten jetzt mal ein bisschen üben, ne? Weil, so wie du dann gerade sagst, da kommt ja fliegerische Fähigkeiten hinzu, also sauberes Fliegen, flottes Fliegen. Das sind ja alles so Sachen, das kann man ja ehrlich gesagt in der Woche gar nicht lernen, ne? Weil ihr beide musstet euch ja auch erstmal im Cockpit finden, Navigator, Pilot, ne? Wie war das so?
Also, wir haben eine Sache ein bisschen unterschlagen. Ich habe im Jahr davor, habe ich schon mal einen Allgäu-Flug mitgemacht und hatte da schon ein bisschen Grundgespür dafür, was uns erwartet, aber eher halt mal zum Spaß, ne, mit dabei sein, rumgucken, was gibt's denn da, wie läuft denn das so ab. Der Vorteil hat uns dann schon ein bisschen geholfen, dass wir dann gesagt haben, naja, wir wissen so ungefähr, was auf uns zukommt, zumindest von meiner Seite. Robin habe ich da ein bisschen, wie wir es gerade gehört haben, im Dunkeln gelassen. Aber das war dann halt schon ein entscheidender Vorteil beim Debriefing. Da sind wir dann wirklich nochmal den gesamten Flug durchgegangen und haben gesagt, okay, jetzt lass mal gucken. Wie priorisieren wir? Punkt 1, Punkt 2, wo kommt zur Hölle die ganzen Zettel hin, die wir da bekommen? Und drittens, was ist uns wichtig an der Fliegerei? Was sollte irgendwie im Vordergrund stehen? Und da war für uns von Anfang an irgendwie Stichwort Sicherheit einfach ein unglaublich wichtiger Faktor, wo wir gesagt haben, naja, im Zweifel komplett egal, was da jetzt im Wettbewerb läuft. Sicherheit liegt an oberster Stelle und alles andere kommt danach. Und auch wenn die Zettel dann irgendwie zum Teil fehlen oder so, das hat einfach keinen Wert, wenn dann irgendwie die Sicherheit darunter landet. Und das ist auch so ein Punkt, der uns dann weiter vorangetrieben hat und bis heute uns noch mit begleitet. Also rückkommen zur eigentlichen Frage, wie haben wir uns dann gemanagt? Naja, wir haben uns dann auch nochmal im Trockenen, nenne ich es jetzt mal, Trockenübung ins Flugzeug gesetzt, haben so ein bisschen auch die, ich nenne es jetzt mal Arbeitsabläufe, die wir haben, durchgesprochen, haben dann geguckt, okay, da kann man hier in diesen irgendwie Seitenschlitz, da kann man irgendwas reinstecken. Wir haben dann auch so Klemmbretter hat man noch mit dabei, die wir da kurzerhand noch mitgenommen haben, die haben wir dann irgendwie in die Seitentaschen getan und haben dann so ein bisschen rumgespielt und mit den Ideen, die wir dann hatten, sind wir dann quasi auch in den Wettbewerbsflug gegangen. Und haben diese Ideen dann umgesetzt. Haben alle geklappt beim ersten Mal? Nein, zweifelsfrei nicht. Aber der Vorteil ist, wenn man mal die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, sind beide auf dem gleichen Wissensstand. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, zu wissen, was der andere gerade weiß bzw. denkt oder demnächst dann tun wird. Und das in der Schwierigkeitsform. Gerade dieses Antizipieren, was liegt denn gerade an beim Piloten, weil der am Ende des Tages, der Robin, halt das Flugzeug steuern muss und es sicher steuern muss. Und da immer sich reinzudenken und zu sagen, okay, was sind denn jetzt irgendwie so die kleinen Hilfstätigkeiten, die ich unterstützen kann? Das liegt dann beispielsweise bei mir beim Navigator, um da einfach ein gesundes, kommunikativ starkes Team dann im Cockpit auch zu haben.
Ist das dann ungefähr so wie beim Rallye-Sport, dass der Pilot wirklich mehr oder weniger pilotiert und der Navigator gibt dann immer vor, jetzt zwei links, dann da vorne drei rechts und also dass du ihm mehr oder weniger Kommandos gibst und er stumpf abfliegt, oder wie funktioniert die Arbeitsteilung?
Würde ich so nicht sagen. Also am Anfang war es bestimmt so, mittlerweile sind wir, glaube ich, über diesen Punkt heraus und kleine Nebengeschichte an der Stelle eingeräumt. Sind die Flüge, die wir jetzt mittlerweile im Wettbewerb fliegen, relativ entspannt und eigentlich schon fast langweilig, wenn man sich die Tonspur dann irgendwie anhört. Wir hatten auch mal Audiogerät mit dabei. Und wenn man dann einfach nur das Motorrauschen im Hintergrund so ein bisschen hört, dann weiß man, okay, das ist ein ziemlich guter Flug, weil es keine großen Diskussionspunkte gibt. Aber auch wieder da auf die Frage eingehend, es ist schon auch ein bisschen diskussionsintensiv, gerade wenn man dann mal unsicher ist, wo geht's denn jetzt lang? Da ist dann schon, ich nenne es jetzt mal, ein positiver Diskurs zur Routenfindung ist damit dabei. Aber in Summe kann man sich das jetzt nicht ganz so vorstellen wie bei der Rallye-Fahrt, nennen wir es mal, wo dann klare Angaben kommen, jetzt gehst du links rum und dann machst du das. Kommt aber auch so ein bisschen auf die Sportart drauf an.
Robin, wie ist das denn, wenn ihr auf dem Wettkampf oder wenn ihr trainiert? Verlässt du dich komplett auf Oliver, dass der hoffentlich die Navigation sauber ausgearbeitet hat? Oder guckst du auch noch mal so ein bisschen mit dem linken Auge drauf, bevor ihr da losfliegt?
Also wir verlassen uns definitiv 100% aufeinander. Es ist gerade so im internationalen Wettkampf, also auf Weltmeisterschaften, da bekommen wir 2 Minuten pro Wendepunkt Zeit, um das Ganze zu konstruieren. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 10 Wendepunkte haben, dann haben wir 20 Minuten Zeit von Übergabe des Umschlags mit den ganzen Aufgaben bis wirklich zum Takeoff. Und wir machen das so, dass ich fange die Route vom Startpunkt an her zu konstruieren und der Oliver, der macht es quasi von der Landung Richtung Startretour. Und idealerweise treffen wir uns in der Mitte dann und sind gleichzeitig fertig. Meistens funktioniert das Ganze nicht. Und ich schaue, dass ich so die ersten 4 bis 6 Wendepunkte wirklich sauber konstruiere und mir die Anflugroute zum Startpunkt, ja, quasi, ja, wie soll ich sagen, jetzt fehlen die Worte. Also einprägt die Strecke vom Takeoff bis zum Startpunkt, dass ich mir die einprägt. Und da ist also wirklich der Verlass drauf, dass der Navigator dann auch das Richtige macht. Und wir haben es in Südafrika gehabt, da hat der Oliver bis zum 3. Wendepunkt hat er im Flugzeug noch weiter konstruiert. Und da fliegt man halt wirklich los und man weiß als Pilot nicht, wie geht die Strecke weiter nach dem 8. Wendepunkt. Und der Navigator, der hat dann halt den Druck, den schönen Druck und den Piloten im Nacken, dass wirklich die Strecke fertig wird. Und bei dem Flug war es dann auch noch so, dass wir eine Zwischenlandung gehabt haben, auf einem Flugplatz, wo wir noch nie waren, wo wir noch nie was davon gehört haben. Und am Ende des Tages war es eigentlich nur so eine Schotterstraße mitten im Nirgendwo. Und da ist natürlich wirklich der Verlass auf den Navigator, dass er ihn da dorthin bringt, dass er ihn dann während des ganzen Anflugs durchspricht und da arbeiten wir einfach wirklich zu 100% zusammen, wo eben jeder sagt so, okay, nee, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts oder du bist zu schnell, du bist zu langsam. Und das ist genauso Taktik auch noch von uns bei der Ziellandung. Versuchen wir wirklich mit unserer idealen Geschwindigkeit anzufliegen. Und um uns Zeit zu sparen, geht der Oliver her und der sagt mir permanent die Speed durch. Das heißt, ich schaue gar nicht mehr auf meine Geschwindigkeitsanzeige, sondern ich schaue nur noch stumpf raus auf die Rollbahn. Und dann kann es halt im Cockpit sein, dass es dann irgendwie so 70, 70, 70, 65, 65, 70, 70, 70 ist, wo es dann teilweise schon ja, zu ein paar Lachanfälle im Flieger ja, kommt. Und ja, definitiv. Also wir verlassen uns zu 100%, glaube ich.
spätestens nach dem 43. Mal 60 sagen, klappt es dann nicht mehr so ganz mit dem verbalen Ausdrücken. Das haben wir dann in Frankreich gesehen, als dann plötzlich irgendwann ganz komische Laute kamen, aber Robin dann interpretieren konnte, ja, das wird wohl 60 heißen.
Super, aber dann kannst du ja jetzt bei der Bundeswehr anfangen und da die ganzen GCA-Approaches da machen.
Ja, wäre auf jeden Fall eine witzige Geschichte, das mal auszuprobieren.
Jetzt, ich stecke ja gerade mittendrin in dieser ganzen Flugplanungsgeschichte und so weiter und natürlich interessiert mich das da jetzt, wenn ihr sagt konstruieren, muss ich mir das dann wirklich vorstellen, dass du da mit einem Drehmeier oder sonst was da wirklich noch die Kurse berechnest und die Strecken und die Geschwindigkeiten, und die Flugzeiten da dementsprechend?
Kann man sich schon gut so vorstellen. Also wir kriegen ein ganzes Bündel an Informationen am Anfang gestellt und ein Teilaspekt sind zum Beispiel die Überflugszeiten von den Wendepunkten. Die geben schon mal die zeitliche Einordnung. Also die ist schon mal festgelegt, weil die da auch in Abhängigkeit von der Wettbewerbsgeschwindigkeit ist, mit der man dann quasi seinen Flieger auch eingeschätzt hat und fliegt. Sprich, nicht jedes Flugzeug fliegt gleich schnell und es geht irgendwie am Ende des Tages möglichst schnell anzukommen, sondern es geht darum, mit der Geschwindigkeit die Zeiten einzuhalten. Das ist nochmal ein Unterschied zum quasi zum Motorrallye-Sport. Zum Thema Konstruieren kriegen wir eine Aufgabenstellung. Und diese Aufgabenstellung kann ganz unterschiedliche Arten der Konstruktion umfassen. Das können einerseits irgendwelche Kreuzpeilungen sein, das können irgendwie eine Richtung mit einer entsprechenden Längenangabe sein, das können irgendwie Hilfsinstruktionen sein, mit denen man irgendwie einen Halbkreis konstruiert. Also wir fliegen dann auch Halbkreise entlang. Ganz, ganz unterschiedlich, manchmal auch Koordinaten. Und die dann mit dem Hintergrundwissen, welches wir dann sukzessive arbeiten und den verschiedenen Tools, die wir uns selber auch erstellen, das dann in eine Karte im Maßstab 1 zu 200.000 einzutragen, ist dann wirklich die Aufgabe am Anfang des Wettbewerbfluges. Und das da mal üblicherweise haben wir da so ein, wir sagen immer, unser Kniebrett, beziehungsweise unser Holzbrett, haben wir mit im Cockpit. Das liegt dann quasi auf dem Schoß. Da kommen dann die Zettel drauf, beziehungsweise meistens passt nur die Karte drauf. Und dann fängt man an mit entsprechenden Navigations-3- oder Viereck und irgendwie vielen verschiedenen Linealen und Zirkel eben die Route rein zu plotten. Heißt, am Ende des Tages zu konstruieren.
Jetzt habt ihr... So sieht das aus. Okay, alles klar. Also für diejenigen, die das, die jetzt den Podcast auf YouTube sehen, der Robin hat das gerade in die Kamera reingehalten, wie das aussieht. Ein überdimensionales DIN A3 Brett. Und da sind dann alle wichtigen Informationen drauf, oder? Ja, DIN A3, ne? Könnte man so sagen.
Ja. Ja, das passt. DIN A3. Ja. Mehr geht auch nicht ins
Kopf. Alles andere rein. Wäre dann nicht mehr zum Fliegen. Dann habt ihr Sonnenschutz vorne im Shield. Ihr habt es eben schon ein paar Mal angesprochen und jetzt bin ich sehr, sehr neugierig. Ihr habt einen Wettbewerb in Südafrika geflogen und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wenn man zu so einem Wettbewerb nach Südafrika fliegt, klar, das würde sich anbieten, mit der Robin dahin zu fliegen, das habt ihr wahrscheinlich aber nicht gemacht, dann wäre der nämlich voll im Futter gewesen und hättet dann gleich gewonnen. Kriegt man da unten ein Flugzeug gestellt und wie sieht das mit den Lizenzen bitte aus?
Robin, magst du?
Jawohl, sehr gerne. Also wir sind natürlich nicht jetzt mit unserem Flieger von da nach Südafrika geflogen. Das hätte ein bisschen erstens das Zeitliche gesprengt und das Budget. Sondern wir haben uns dort vor Ort eine Maschine gechartert und das war alles von der Nationalmannschaft aus organisiert. Also wir sind mit 4 Teams von der deutschen Nationalmannschaft nach Südafrika gereist und haben dort 2 Cessna 172 mit einem Dieselmotor gehabt, mit der mir dann die Wettbewerbe geflogen sind. Und es ist natürlich schon spannend, man kommt in Südafrika an und ja, als erstes muss man nochmal seine Lizenz validieren. Und dazu haben wir im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat alles der DAEC abgehandelt, zum Glück. Von dem nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Und die haben die Lizenzen im Vorfeld an den Organisator geschickt von der WM. Und die haben das dann im Hintergrund mit der Behörde dort gemacht. Und die waren wirklich, muss man sagen, top drauf. Also die haben, was ich mir erinnern kann, von, ich glaube, 8 in der Früh bis 10 am Abend haben die gearbeitet, egal ob Samstag, Sonntag. Die waren rein dazu da, dass die ganzen Piloten für die WM so schnell wie möglich die Lizenz validieren können. Und wir haben dann, ich glaube, noch 2 oder 3 Tage, wo wir dort waren, haben wir unseren Checkflug dann gehabt. Und das war eigentlich, ja, ziemlich easy. Wir sind 20 Minuten geflogen und der Fluglehrer hat dann gesagt, so, alles gut. Und wir haben dann einen Eintrag in unser Logbuch bekommen und die ganze Sache ist dann zur Behörde gegangen. Dann, ich glaube, 2 Stunden später haben wir dann so einen Ausdruck gehabt, dass für einen Monat unsere Lizenz in Südafrika validiert ist. Genau. Und zu den Flugzeugen selber noch, da ja, haben wir leider einmal das Pech gehabt, dass unser Flugzeug während des Trainings einen technischen Defekt gehabt hat. Und somit haben wir, ich glaube, 1 oder 2 Tage vom Wettbewerbsflug haben wir noch unsere Maschine wechseln müssen. Was natürlich das ganze Setup von uns im Cockpit alles noch einmal geändert hat. Und jeder Flieger, wir kennen es alle, egal ob es wirklich die gleiche Baureihe ist, ist halt doch irgendwo anders. Und das war nochmal eine Challenge für, ja, für Größere.
Ja, könnt ihr euch quasi so vorstellen, wir haben den Flieger bekommen, waren erstmal happy, sind auf dem eingeflogen, hatten unsere Lizenzvalidierung darüber auch abgewickelt, hatten uns dann schon überlegt, naja, wo packen wir denn jetzt die verschiedenen Dokumente hin und wo können wir welche Klemme, welche Eigenschaft des Flugzeugs irgendwie noch sinnvoll nutzen. Ein klassisches Beispiel bei der Cessna 172 gibt es bei den etwas älteren Modellen, gibt es quasi so diese ausziehbare Belüftung für Pilot und Navigator bei uns. Und die ist immer super praktisch, weil man da so einen kleinen Stiftehalter aufhängen kann. Und jetzt hat man da unsere Stifte schön hin, konnten die auch irgendwie gut nutzen. Und dann mit dem etwas neueren Modell, was ja erstmal prinzipiell cool ist und gut ist, hat man dann eben nicht mehr die Möglichkeit, diese Belüftung rauszuziehen und das reinzuhängen. So, da fängst du dann schon an, oh Mist, wo packe ich denn jetzt meine Stifte hin? Wo tue ich die denn hin? Hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir sie dann so uns um den Hals quasi, so einen kleinen Stiftebecher um den Hals gehangen haben. Ist halt maximal unpraktisch beim Konstruieren, hat dazu geführt, dass ich mittlerweile auf meinen deutschen Nationaltrainings-T-Shirts oder Poloshirts dann so kleine schwarze Flecken drauf habe, die nämlich daher rooten, dass wir wasserfeste Stifte zum Plotten der Karte nutzen. Von daher, man kann so mit den Augenzwinkern, kann man da zurückblicken und kann sich das so als Erinnerung, die wir mitgenommen haben, sicherlich gut vorstellen. Und das ist jetzt nur eine kleine Teilinstanz, da gibt es noch super viele andere Sachen wie, wo tun wir das Brett hin und so weiter und so fort, weil halt die Ausstattung doch schon leicht unterschiedlich ist, auch wenn es am Ende des Tages erstmal der gleiche Flugzeugtyp ist.
Wie lange dauert denn so ein Wettbewerb eigentlich? Sind die alle gleich lang? Ist das standardisiert oder gibt es da Unterschiede?
Also prinzipiell braucht man erstmal, jetzt will ich nicht lügen, mindestens 3 bis 4 Wettbewerbsflüge, die gewertet werden. Bin mir nicht zu 100% sicher, das variiert. Ausgelegt ist es auf jeden Fall 4 Tage rein nur der Wettbewerb, mit natürlich einem Tag vorab, wo irgendwie das generelle Briefing ist, mit irgendwie Abschlusszeremonie, Tag der Nationen, also 4 Rahmenprogramm. Also in Summe kann man sagen, Pi mal Daumen muss man für die Wettbewerbswoche 6 bis 7 Tage rechnen. Davon sind 3 bis 4 Wettbewerbsflüge. Natürlich auch, um das Wetter so ein bisschen kompensieren zu können, macht man tendenziell ein bisschen mehr, damit man da nicht spitz auf Knopf auf Kante genäht ist. Genau, das ist erstmal so von der Wettbewerbswoche. Aber meistens geht der Wettbewerbswoche noch eine Trainingswoche vorher, weil man sich auf die Spezifika vor Ort am Flugplatz in der entsprechenden Umgebung halt auch einfinden muss.
Wenn der Johann jetzt zu mir sagen würde, komm, wir fliegen jetzt mal beim Alpenflug mit nächste Woche und wir hätten dann so richtig den vorletzten Platz auch noch eingeflogen, dann hätte ich zu ihm, glaube ich, danach gesagt, so, nu ist aber auch gut, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt geht's wieder nach Hause. Jetzt seid ihr aber beide im Nationalteam. Wie seid ihr da bitteschön hingekommen?
Gute Frage. Also erstmal nicht entmutigen lassen ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Und nur weil wir da jetzt hingekommen sind, heißt das nicht, dass wir auch auf dem Weg dorthin nicht unglaublich heftige Rückschläge hatten, wo es halt so gar nicht geklappt hat. Von daher dranbleiben, motiviert bleiben und immer vor Augen behalten, dass es am Ende des Tages auch das Fliegen privat sicherer macht, man deutlich mehr mitbekommt, deutlich kognitiv leistungsfähiger ist, wenn man das häufiger macht und da eigentlich unglaublich viel mitnehmen kann für die private Fliegerei. Von daher das eher so nochmal zur Einschränkung und ich glaube, Robin, du kannst dann noch gut ergänzen.
Also ich kann mich noch erinnern, wie wir zur deutschen Meisterschaft geflogen sind. Der erste Flug, der war wirklich eine Katastrophe. Also es hat gebockt, wie es nur geht. Und wir waren fix und fertig. Ich glaube, wir haben die halben Wendepunkte nicht gehabt. Und wir sind gelandet und wir waren so fertig, dass wirklich jeder gedacht hat, wir gehen jetzt ins Hotel, holen unsere Koffer und fliegen heim. Also es hat solche Flüge auch bei uns gegeben. Und wir sind halt einfach dran geblieben. Wir haben, wie gesagt, unser Debriefing, das haben wir mehr und mehr verfeinert über die Jahre. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir haben, ich glaube, 3 oder 4 Kameras um den Flieger rum. Wir gehen danach rein, wir schauen den GPS-Plot an, wir vergleichen es mit Google Maps. Wir suchen die Bilder dann noch einmal, wo sind die gelegen auf der Strecke, warum haben wir das nicht erkannt, waren wir da vielleicht in einer Kurve oder was hat uns abgelenkt. Also wirklich das Debriefing, das ist bei uns, ich glaube auf 1 Stunde Fliegen kommen 2 Stunden Debriefing mittlerweile. Und das haben halt die anderen natürlich dann auch gesehen und haben halt dann auch bei uns das Potenzial erkannt. Und man muss auch sagen, zur Nationalmannschaft, also wir haben halt so mitbekommen, es fliegen Teams nach Südafrika und wir haben auch das Glück gehabt, dass das Corona die ganze Weltmeisterschaft das einmal ein Jahr verschoben hat und somit wir dann die Möglichkeit eigentlich gehabt haben, teilzunehmen. Und wir haben immer so gesagt, ja, es wäre schon cool nach Südafrika, aber nee, komm, wenn wir jetzt so daherkommen und sagen so, wir wollen mitfliegen, dann sagen sie so, nee, was wollt denn ihr Neulinge, da können wir euch nicht auf die Weltmeister loslassen. Und dementsprechend haben wir dann ein bisschen den Ball flach gehalten, bis dann wirklich jemand von der Nationalmannschaft auf uns zukommen ist und hat gesagt so, wollt ihr denn nicht mitfliegen? Und dann haben wir natürlich gleich ja gesagt. Im nächsten Moment haben wir so gedacht, so, oh shit, ich glaub, da haben wir uns was eingebrockt. Und dann hat es, glaube ich, ein Training gegeben, wo die ganze Nationalmannschaft zusammengekommen ist. Und dann ist es wirklich auf Plotgeschwindigkeit gekommen, also wie schnell wir den Kurs konstruieren. Und da war es dann so, dass wir wirklich die langsamsten waren, bei Weitem. Und dann mit so ja, selbstgebauten Linealen und so, wo wir dann wirklich ein bisschen schneller waren sehen, wo wir eben quasi die Distanz und den Kurs gleich auf ein Lineal drauf haben, das drehen wir dann rum, die Distanz und wir haben den Punkt. Also es gibt dann schon viele Möglichkeiten, wie man das Ganze trainieren kann. Aber viel ist einfach daheim dann sitzen und den verregneten Sonntag ausnutzen und einfach plotten, was nur geht.
Ja, Training ist ein gutes Stichwort. Während der Saison, wie viel seid ihr da tatsächlich am Trainieren oder seid ihr immer von Wettkampf zu Wettkampf unterwegs?
Fairerweise, das ist erstmal eine gute Frage. Insgesamt ist das immer für uns ein Trade-off zwischen wann investieren wir quasi in einen Trainingsflug und wann können wir mit der Zeit, dem Geld vielleicht irgendwas anderes Sinnvolles anstellen, damit wir weiterkommen und trotzdem einen Trainingseffekt haben. Und so wie der Robin sagt, gerade das Plotten ist ein unglaublicher Hebel, um erstmal die Geschwindigkeit am Anfang zu haben und dann die kognitiven Fähigkeiten, dann, wenn es wirklich um die Wurst geht, beim Fliegen dann auch im Cockpit zu haben und nicht im Zweifel bei der Konstruktion. Das heißt, das ist schon mal ein Riesenhebel, den wir haben, ganz ohne, dass wir irgendwie in die Luft müssen. Und dann ist das Thema Wettbewerbe sind auch am Ende des Tages das beste Training, weil ihr habt vorher schon gehört, es gibt unglaublich viele Dokumente, es gibt unglaublich viele Bilder, die vorher gemacht werden müssen. Es gibt Landesysteme, die installiert werden. Das heißt, die Wettbewerber an sich so gut wie es geht nutzen, inklusive der Trainingsmöglichkeit. Das ist immer so unser Mantra. Und dann möglichst viel daraus ziehen, Videos machen, im Zweifel auch die Audiospur für uns persönlich mit aufzunehmen, nochmal reinzuhören. Wo haben wir irgendwie viel diskutiert? Warum haben wir denn da überhaupt drüber diskutiert? Solche Facetten ermöglichen es uns, wo wir ja doch noch nicht ganz so alt sind und vielleicht das Geld doch noch nicht so locker sitzt, dass man sagt, ach ja, komm, lass mal noch mal einen Flug machen. Das ermöglicht uns, sehr preiswert viel zu trainieren oder einen großen Hebel auf das Training zu haben. Von daher, so richtig viele Trainingsflüge gibt es nicht, außer ein großes jährlich stattfindendes Trainingslager, was dann in Mengen stattfindet.
Jetzt muss ich nochmal auf diesen Flugzeugwechsel ganz kurz zu sprechen kommen. Der reizt mich nämlich. Jetzt hat man sich auf ein Flugzeug eingeflogen. Jetzt ist der Flieger technisch nicht in Ordnung. Man muss jetzt switchen. Wie stelle ich mir das vor, Robin? Sagst du dann zu Olli, so, ich bin jetzt mal 5 Stunden in der Platzrunde und lerne dieses Flugzeug einfach nur kennen, damit es dann wirklich perfekt sitzt? Oder sagst du, okay, ich muss aufgrund meiner Erfahrung, die ich halt durch verschiedene Flugzeuge habe, das Flugzeug so schnell wie möglich kennenlernen, dass ich sage, ich mache mal 12 Platzrunden und dann kenne ich den Hobel?
Ich hätte mal gesagt, es ist unterschiedlich. Es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es kommt auf den Flugzeugtyp drauf an. Wir sind ja zuerst immer grob 115 geflogen und dann, wie wir nach Südafrika runter sind, eben die 172er Cessna. Und der Vorteil ist, die 115 ist schon sportlicher zu fliegen. Also die muss man schon wirklich aktiv fliegen. Und eine 172er, das ist halt so, die kann man auslassen und die fliegt einfach mal weiter. Von dem her ist es beim Fliegen schon deutlich angenehmer. Bei der Ziellandung ist natürlich, muss man den Flieger einfach mal kennenlernen, so wie flährt der, mit welcher Geschwindigkeit fliegt man da am besten an. Und da tasten wir uns einfach langsam hin. Also wir fliegen dann an bei der Landung und dann schauen wir mal, also zuerst mit ein bisschen mehr Speed und dann schauen wir halt über den Boden, wie viel können wir wegnehmen und ab wann lasse ich der Flieger noch kontrolliert fliegen und ab wann will er nicht mehr fliegen. Und das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und auf der Strecke selbst jetzt ist es so, dass wir eine Wettbewerbsgeschwindigkeit wählen. Das heißt, wir fliegen eine Geschwindigkeit, die was nicht am unteren Ende des Geschwindigkeitsbands ist und auch nicht am oberen Ende, sondern idealerweise so in der Mitte. Und es ist meistens so um die 80 Knoten um den Dreh, je nach Flugzeugtyp. Und der ganze Flug wird dann meistens mit Flaps 1 geflogen, also mit Klappenstufe 1. Das hat dann auch den Vorteil, dass es den Auftriebspunkt nach hinten setzt. Somit kommt die Nase weiter runter und wir sehen auch vorne besser raus, was uns natürlich beim Navigieren hilft. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt irgendwie zu spät sind beim Wendepunkt, können wir noch abbremsen. Und wenn wir zu langsam sind, fahren wir die Klappen ein und können wieder ein bisschen Speed aufbauen. Und sonst ist es vom Fliegen her, ja, ich glaube, das muss man einfach spüren. Also entweder der Flieger liegt ein oder der Flieger liegt ein nicht.
Ja, genauso wie einem wahrscheinlich die unterschiedlichen Disziplinen ein bisschen mehr liegen und ein bisschen weniger. Was sind so eure Lieblingsdisziplinen und was ist das, was ihr eigentlich auch gerne abgeschafft hättet?
Ich glaube, abschaffen wird man erstmal gar nichts, weil alles, was in die Richtung Navigationsflug geht, ist erstmal prinzipiell total cool und macht mega Spaß. Gibt ja 3 Disziplinen für alle, die Navigationsflug zum ersten Mal hören. Es gibt Air Navigation Race, Rallye-Flug und Präzisionsflug. In der Reihenfolge würde ich es auch angehen. Mit der Reihenfolge haben wir es auch für uns so ein bisschen, sage ich mal, präferenziert. Das erste ist Air Navigation Race. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil es eigentlich nicht um Race geht, wo es um Geschwindigkeit geht, weil die Geschwindigkeit fix ist. Man kann sich eher vorstellen, dass es um ein Punkte-Race geht. Also man kriegt einen vordefinierten Korridor, der irgendwie zwischen 0,25 nautische Meilen und 0,5 nautische Meilen liegt. Und innerhalb dieses vorgegebenen Korridors, der auf einer Karte eingezeichnet ist, müssen wir bleiben. Dann sind wir on track, sagen wir immer. Und das ist natürlich kein geradliniger Kurs, sondern er hat viele Zacken und viele Spitzkehren. Und das bringt dann so ein bisschen dieses Race-Feeling, auch wenn es gar nicht das wirkliche Race ist. Macht unglaublich Spaß, ist unglaublich cool, mal auszuprobieren und da auch reinzukommen, weil man sich rein auf die Navigation an sich konzentriert, ohne, sag ich mal, das ganze Beiwerk mit Bildersuchen und so weiter und so fort. Klar gibt es auch eine Abschlusslandung oder eine Präzisionslandung dann zum Schluss, aber das ist erstmal so Air Navigation Race in der Nutshell. Das zweite ist Rallyeflug. Da kommen wir auch ursprünglich her. Ne? Der Allgäuflug, von dem wir vorher gesprochen haben, wird auch liebevoll immer genannt, irgendwie die Schnitzeljagd der Luft. Das ist ein Rallyeflug. Da haben wir das Ganze mit irgendwie, wir fangen an, den Kurs zu konstruieren. Wir sitzen dann im Cockpit, müssen die Wendepunkte sauber in der Zeit überfliegen. Auch natürlich örtlich treffen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Dann hat man noch das ganze Beiwerk mit Bildern, Wendepunkte identifizieren, zu gucken, ja, nein, passt das Bild oder nicht. Und dann auf der Strecke, weil es sonst ja langweilig wird, hat man ja dann noch irgendwie so 20 Bilder, die man zu identifizieren und in der Landschaft wieder zu entdecken hat und dann auf die Karte einzuzeichnen hat. Zum Schluss auch eben dieser Punkt mit einer Präzisionslandung. So, und für alle die dann doch noch nicht genügend haben und dann sagen, ach ja, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber ich brauche eigentlich gar keinen Navigator mehr, sondern ich kann das auch alleine, gibt es dann noch Präzisionsflug. Das ist von den Anforderungen ein bisschen weniger, als es beim Rallyeflug der Fall ist, aber im Wesentlichen ist es schon gleich. Da gibt es genauso Bilder, es gibt genauso die Wendepunkte, die überflogen werden müssen, es gibt sogar mehrere Formen der Ziellandung oder Präzisionslandung. Zum Beispiel geht der Motor dann auch mal auf Idle und dann fliegt man entsprechend mit Idle-Motor die Ziellandung, Präzisionslandung an. Und das ist dann nochmal eine Spur herausfordernder, weil dann halt keine Person noch mit im Cockpit sitzt, die noch mit dabei ist. Für uns beide als noch recht junge Piloten sind wir da gerne beim Rallyeflug und beim Air Navigation Race, weil wir da einerseits mehr Spaß haben unter uns gesprochen und andererseits auch den Flugsicherheitsaspekt dann nochmal haben, weil wir halt doch noch keine x-tausend Flugstunden auf dem Buckel haben und da uns einfach gegenseitig unglaublich im Cockpit schätzen.
Seid ihr in dieser Rolle fest einbetoniert oder gibt es auch schon mal von einem von euch die Frage, heute möchte ich mal navigieren oder ich möchte gerne mal navigieren oder ist das einfach so, der Robin sitzt immer links und fliegt und der Olli sitzt immer rechts und navigiert?
Also wir haben es mal probiert, dass ich navigiere, aber das Problem ist, wenn ich mich verfliege, dann ist immer so meine Rettung der Olli. Und wenn sich der Olli dann verfliegt und ich navigiere, dann verfliegen wir uns wirklich. Von dem her, also ich glaube, wir haben so die fixe Rolle, das hat sich nicht so entwickelt über die Zeit, dass der Oliver eben navigiert und ich das Flugzeug fliege. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir switchen einmal die Positionen. Haben es bis jetzt, glaube ich, ein oder zweimal erst geschafft. Also es ist wieder mal an der Zeit, die Sitze zu tauschen. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt so eingespielt. Also der Oliver, der hat einfach den Blick für die Bilder zu finden. Das ist faszinierend. Also ich weiß noch, beim Deutschlandflug, da ist er vorher da gesessen mit so einer Lupe, hat die Karte abgeschaut und hat, glaube ich, weiß nicht, 90% der ganzen Bilder auf der Karte schon gefunden, wo ich gesagt habe, so, wo erkennst du das Bild auf der Karte? Das ist nicht eingezeichnet, das ist einfach eine normale Straßenkarte. Und der sieht einfach die Landschaftsbilder, also da hätte ich null Chance. Genau, also da muss ich sagen, da Hut ab von Olli, was der da als Navigator leistet.
Ja, und dann gleich anschließend auch Hut ab, was Robin leistet, ne? Also wenn wir da beispielsweise das nochmal mit Südafrika mitnehmen, Robin ist davor vielleicht einmal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder gar nicht, die Cessna 172 geflogen und hat da Landungen hingelegt. Bilderbuch, ne? Und wir waren in der Weltrangliste, Robin, lass mich nicht lügen, irgendwie Platz 6, Platz 4, 5, irgendwie sowas um den Dreh. Und das nach kaum Erfahrung auf diesem Flugzeug, das ist eine Leistung, Hut ab. Das weiß ich heute noch nicht, wie er es gemacht hat, aber auf jeden Fall, da hat er ein unglaubliches Händchen für, kommt vielleicht auch so ein bisschen von seinem Job, ne? Von daher, das hat sich in Stein gemeißelt, diese Rollenzuteilung im Cockpit. Vor allem, wir optimieren ja quasi auch auf die letzten Prozent. Und wir haben halt beide irgendwie bei uns Stärken festgestellt und lieber diese Stärken stärken, als dann an den Schwächen so ein bisschen arbeiten und die noch weiterzumachen, bringt uns insgesamt weiter. Gleichwohl wir gerade bei Anflügen zu Wettbewerben oder so dann halt schon auch sagen, oh Mensch, den Robin, den brauchen wir jetzt noch die nächsten Wettbewerbsflüge, der wird ordentlich schwitzen und wird irgendwie ordentlich ins Grübeln kommen. Da fliegt dann ich beispielsweise hin und so schaffen wir es dann auch wieder so ein bisschen die Last, nennen wir es jetzt mal, dann bei ihm auch runterzufahren, damit er dann einen Kopf für den Wettbewerb auch hat.
Wo seid ihr denn bisher schon überall angetreten? Weil ich meine, vom Allgäu-Flug über die deutsche Meisterschaft zur Weltmeisterschaft, das ist ja schon steile Karriere.
Also in Summe, Allgäu-Flug ist und bleibt unser Herzenswettbewerb. Können wir im Übrigen auch wirklich allen, die hier zuhören, nur ans Herz legen. Das ist eine richtig gute Geschichte, wenn ihr da mal Bock habt. Das ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern es geht wirklich dann auch ums Miteinander und um auch ein bisschen Rahmenprogramm, geselliges Beisammensein. Also das ist schon so eine Mischung aus Fly-In und Wettbewerb und das für uns immer noch ein Herzensthema, damit dabei zu sein. Vielleicht sind wir da auch so ein bisschen gebiased, jetzt kommt der Vorschein heraus, weil wir halt auch aus dem Süden kommen, ne, von Deutschland. Dementsprechend ist das halt einfach unser Wettbewerb, wo wir unglaublich viel Spaß haben und halt regional natürlich auch direkt in der Nähe sind. Vom Allgäu-Flug rausgehend war der nächste Schritt erstmal die deutsche Meisterschaft. Die hat damals in Hodenhagen stattgefunden. Also steil in den Norden. Nachdem war es dann, glaube ich, in der Saison auch relativ durch. Haben dann in Mengen Trainingslager mitgemacht im nächsten Jahr. Das war dann 2022. Haben da unglaublich viel gelernt. Da nochmal Gruß raus an die Precision Flying Association aus der Schweiz, die dort immer ein hervorragendes Training machen und von dem wir unglaublich viel schon gelernt haben. Das heißt, die Esther, die uns in die Tricks und Tipps eingeweiht hat, wie man irgendwie im Cockpit sich sauber organisiert, oder den Maurice, der uns unglaublich viel schon erzählt hat rund um das Thema ANR, war er auch einer der Miterfinder des ANRs. Und von denen haben wir schon unglaublich viel gelernt und es macht immer wieder Spaß, die zu sehen. Mengen. Dann ein Schritt weiter war der nächste Deutschlandflug. Der ging, Robin, das war von Osnabrück bis Rendsburg, wenn ich mich richtig entsinne. Also Deutschlandflug geht einmal quer durch Deutschland, wo auch immer das quer durch Deutschland ist. Haben dann ja irgendwann den Weg dann in die deutsche Nationalmannschaft nach Südafrika in Brits, nördlich von Johannesburg, mitfliegen dürfen. Sind dann im nächsten Schritt, das war dann schon 2023, wieder Allgäu-Flug, Mengen, ihr erkennt ein Muster. Und dann nochmal Deutschlandflug, der dann von Eisenach nach Wels in Österreich ging. Und dann sind wir ganz frisch quasi dieses Jahr, das war so der letzte Eindruck, nochmal nach Mâcon in Frankreich geflogen. Da wirklich auch selber geflogen und durften da dann nochmal die Weltmeisterschaft mitmachen. Für mich persönlich, das noch vielleicht ergänzend, war ich dann noch an der deutschen Meisterschaft im ANR noch mit dann dabei. Es war ein bisschen schade, da konnte ich den Robin nicht mitnehmen, aber ne, es gibt ja auch Arbeit und irgendwie Familie und so weiter, von daher voll verständlich. Da war ich dann auch nochmal in Riesa und da hat man auch eine witzige Zeit zur ersten deutschen Air Navigation Race Meisterschaft.
Boah, da ist deutscher Meister geworden ist, muss man das sagen.
Sehr cool, richtig tolle Wettbewerbe. Aber in Frankreich gehe ich davon aus, dass ihr keine Chance hattet, oder?
Sorry, wollte nur sagen, dass der Olli deutscher Meister geworden ist im ANR. Also Frankreich war schon schwierig, muss man sagen. Einerseits von der Topografie, also die haben so zwei Richtungen gehabt von Mâcon. Einmal sind wir in die Berge geflogen. Und einmal wirklich so in das flache Land raus, wo gefühlt nur Seen waren. Und wie manche von, sei es Tschechien, Polen oder Frankreich, das sind so die Top 3 Länder im Navigationsflug, wie die fliegen, das ist für mich unfassbar. Also da bin ich wirklich noch Lichtjahre hinten nach. Und die fliegen bei einem Seitenwind von, ich glaube 20, 30 Knoten, fliegen die auf die Sekunde genau den Kurs ab und das ist wirklich als wie mit Autopilot. Und das mit einer 150er Cessna, also keine Ahnung, wie die das schaffen. Und also wir haben das Glück gehabt, unter den Junioren auch noch teilzunehmen, was natürlich bei uns ein bisschen jetzt der Vorteil ist, oder Vorteil war noch, dass relativ wenige dabei sind. Also ich glaube, es waren 5 oder 6 Juniorenmannschaften. Und da haben wir uns dann so durchgeboxt über die 3 Wertungsflüge und haben dann ja glücklicherweise den 3. Platz gemacht in der Juniorenkategorie. Wobei man dann auch sagen muss, über das ganze Feld verteilt, glaube ich, sind wir dann auf Platz 30 gelandet von 45, sowas. Oli, da muss ich mich korrigieren. Also es ist schon noch, nach oben ist schon wirklich hart.
Genau.
Und auch wenn man sich so die Besten der...
Das glaube ich.
Also auch wenn man sich so die Besten der deutschen Nationalmannschaft anschaut, das ist wirklich, also die fliegen sensationell gut und die sind auch nicht unter den Top 10 dabei. Also die sind in Kur, ich glaube, Top 20 war das beste deutsche Team und die fliegen schon wirklich richtig, richtig gut. Also das ist unvorstellbar, wie die das machen. Und die Franzosen, Tschechen und Polen, die trainieren halt dementsprechend auch mehr. Also die haben da wirklich etliche Trainingslager im Jahr, wo die wirklich drauf gedrillt werden, das Ganze zu fliegen.
Ja, das glaube ich. Ich habe gerade so ein bisschen gelacht wegen Frankreich, weil ich mal ein sehr interessantes Buch gelesen habe, das hieß Fliege ich, so lebe ich. Das ist jemand, der kommt auch aus eurer Ecke da unten, der hat sich irgendwann mal so eine KA6 selber zusammengebaut und ist dann später mit seiner Morane Rallye geflogen und hat dann auch sehr viel von diesen ganzen Wettbewerben erzählt und hat gesagt, in Frankreich hast du eigentlich eh keine Chance, weil die spätestens bei der Präzisionslandung ziehen sie dir so Punkte ab, dass dann zumindest ein Franzose oben auf dem Treppchen ist.
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile, also kann sein, dass es historisch mal so war, will ich gar nichts unterstellen. Ich glaube, mittlerweile geht es unglaublich fair zu und auch unglaublich kollegial. Klar, es ist am Ende des Tages immer noch ein Wettbewerb auf Weltmeisterschaftsebene. Aber was man dann irgendwie, welche Kontakte man knüpft und wie man sich gegenseitig unterstützt und dann auch mal irgendwie ein bisschen ganz abseits des Wettbewerbs mal Spaß miteinander hat und da irgendwie am Abend zusammensitzt und sich austauscht, das ist schon überragend. Das ist eine Atmosphäre, die unglaublich kollegial ist und das macht halt einfach mega viel Spaß, weil man da wieder unglaublich viel lernen kann.
Ich muss nochmal auf den Alpenflug zurückkommen, den ihr jetzt so vehement gelobt habt. Da können so zwei Flachland-Indianer wie der Johann und meine Wenigkeit, wir können dann zu euch in die Berge runterkommen und können sagen, Servus, da sind wir. Und dann machen wir mit.
Genau. Also, Allgäuflug, aber Alpenflug passt eigentlich auch ziemlich gut.
Allgäuflug,
also es geht durch die Berge. Es geht durch die Berge, genau. Das legt der Eugen, der Wettbewerbsorganisator da, zusammen mit der Fliegergruppe Leutkirch, legt er das halt auch entsprechend der Topografie genehm. Und das geht dann schon auch sehr stark in die Alpen, was total cool ist, weil es halt einfach nicht nur ein Wettbewerb ist über eine anspruchsvolle Strecke, sondern halt auch unglaublich schön ausschaut und dann nochmal irgendwie in Tälern so zwischendrin geflogen wird. Das macht es dann auch irgendwie sehr, sehr attraktiv, da mal mitzufliegen, auch wenn man jetzt sagt, Mensch, ich will das mal gesehen haben und einfach mal ausprobieren. Von daher, wir können da nur ermuntern, macht da mal mit, probiert das aus. Und gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen abgeschrocken sind von dem, was wir jetzt so erzählen, was so auf Weltmeisterschaften passiert und so weiter. Ich glaube, da muss man viel, viel, viel davon noch ein bisschen Abstand nehmen. Es ist unglaublich einsteigerfreundlich. Es gibt nicht nur einen Trainingsflug, das ist so das Minimum, sondern es gibt meistens noch komplettes Trainingsprogramm drumherum. Da wird nochmal genau das Regelwerk erklärt. Es wird nochmal geschaut, dass man den einzelnen Gruppen ein Sparringspartner zur Seite steht, der oder die dann irgendwie mit unterstützen und dann sagen, hier, guck doch mal da drauf. Die Aufgabenstellungen sind leichter für diejenigen, die in der Einsteigerklasse unterwegs sind, Newcomer-Klasse, von der wir vorher auch schon gesprochen hatten. Also da sind unglaublich viele Mechanismen, die versuchen, das möglichst einsteigerfreundlich zu machen. Und am Ende des Tages liegt es eigentlich nur noch an zwei Dingen, die man braucht, ein Flugzeug und eine zweite Person, die mitfliegt. Und dann kann man eigentlich schon loslegen, weil alles andere kriegt man dann im wahrsten Sinne des Wortes on the fly mit und kann dann ist dann auch sehr, sehr gut vorbereitet auf den Wettbewerbsflug.
Ja, Fritz, trag dir schon mal einen Kalender ein.
Genau. Wann muss ich denn wo mit der Aquila antreten? Oh Gott, das wird ein Geier, kann ich ja jetzt schon sagen. Nee, aber da wäre mal eine nette, wäre eigentlich mal, ja, lustig, ne? Wir zwei in der Aquila, Johann, das geht im Spaß.
Ja, ich weiß nicht, mit der Aquila brauchen wir bei unserem Gewicht, glaube ich, ein paar Zwischenstopps, bis wir da unten sind. Vielleicht nehmen wir doch die Cessna. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie gerade auf Facebook, Instagram gesehen, dass gerade erst die Ankündigung für den neuesten Allgäu-Flug rausgekommen ist, ne?
Das ist korrekt. Also der nächste Allgäu-Flug für alle die, die sich, müssen wir mal doch ein bisschen Schleichwerbung hier machen, wenn wir schon die ganze Zeit davon schwärmen, dann machen wir es jetzt auch mal so richtig. vom 30.05. bis zum 2.06. Findet nächstes Jahr 2024 der Allgäu-Flug statt. Also doch ein schöner Zeitraum, in dem man da auch sukzessive vorbereitet wird. Sind mehrere Teile. Am Anfang kann man mal so ein bisschen in ANR reinschnuppern. Das ist dann der Donnerstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der Freitag ist dann klassischerweise der Trainingstag, an dem man sich so ein bisschen ausprobieren kann. Und der Samstag ist dann üblicherweise dann der Wettbewerbstag mit anschließender Tombola und Rahmenprogramm und Liveband und einfach richtig cool. Und dann meistens verziehen wir uns dann in unsere Zelte, schlafen dann am Flugplatz, was natürlich auch total charmant ist, da direkt neben einer riesengroßen Flugwerft, an der man dann nicht nur feiern darf, sondern dann eben dann auch noch schlafen kann, dann einfach am Flugplatz dabei sein darf und halt einfach so ein bisschen das ganze Flugplatz-Feeling voll mitnehmen kann und mitgenießen kann. Von daher, Anmeldung ist offen ab, ich glaube, 3 Uhr am 1.1.2024. Von daher, diejenigen, die, sage ich mal, richtig Bock haben und sagen, boah, Silvester, Mensch, da bin ich jetzt eh noch wach, lass mich mal gleich dafür anmelden. Das ist genau eure Chance, da ist dann das Anmeldetool verlinkt. Und ich glaube, generell bei den ganzen Wettbewerben, Allgäuflug haben wir jetzt mal exemplarisch rausgenommen, gibt noch viele, viele andere, die auch weiter im Norden sind. Die ganzen Informationen sind gebündelt auf navigationsflug.de. Das ist quasi so die zentrale Homepage, um alle Wettbewerbe und ein bisschen Informationen. Da kann man da die Termine einsehen. Genau, von daher unbedingt mal ausprobieren, mitmachen. Es ist, wie gesagt, beim Allgäu-Flug fast mehr Event drumherum, als es dann am Ende des Tages der eigentliche Wettbewerb ist. Und das macht es auch so cool.
Genau, navigationsflug.de hast du ja gerade schon erwähnt. Jetzt gibt es noch eine andere Seite, Navgeeks. Was hat's damit auf sich? Ihr habt ja schon erzählt ein bisschen, dass ihr die Community stärken wollt. Ja, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr über euer Projekt erzählen.
Genau, also Ziel ist, den Navigationsflug am Leben zu halten. Also wenn man sich so aktuell anschaut, ist, sagen wir mal, der Durchschnittspilot beim Navigationsfliegen schon eher auf der älteren Seite. Und man merkt einfach, sie haben über die letzten Jahre Schwierigkeiten gehabt, junge Leute ranzuziehen. Und da haben wir halt einfach gesagt, es ist so eine coole Sache, man hat Spaß dabei, man trifft Leute, man hat einen Grund, warum man fliegen geht und man weiß, okay, man hat 3-4 Events im Jahr, wo man wirklich hinfliegt und nicht irgendwie so, aber dann fliegt man nächstes Monat und dann kommen wieder die 90 Tage. Von dem her, also man soll wirklich mehr fliegen. Und was wir versuchen ist, den Leuten auch das beizubringen, es ist nicht schlimm, wenn man ohne Tablet fliegt. Das funktioniert. Es hat damals funktioniert, bis wir über den Atlantik geflogen sind, ohne GPS und nichts, und das funktioniert heute noch. Von dem her, und es macht Spaß. Und wir haben die Ehre gehabt, jetzt schon bei 2 Deutschlandflügen die Jugendmannschaften zu coachen. Das heißt, wir haben im Vorfeld ein Interview gemacht mit denen. Was heißt Interview? Also wir haben uns über online halt zusammengeschalten und haben halt einmal erklärt, was ist Navigationsflug, auf was müssen sie aufpassen, wie können sie sich vorbereiten. Und dann sind die alle gegangen, die haben einmal den Flieger erstens von der Geschwindigkeit ausprobiert, dann haben sie die Stifte gekauft, haben das Setup im Flieger gemacht und dann ein paar Wochen vor dem deutschen Flug haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben das Ganze halt dann nochmal besprochen, haben eben gefragt, okay, gibt es irgendwelche Fragen, hat es irgendwelche Komplikationen gegeben, und so, dass die Teams bestmöglich vorbereitet schon anreisen. Und das Gleiche werden wir hoffentlich wieder bei die nächsten Events machen, also beim Allgäu-Flug jetzt wieder Schleichwerbung, haben wir es jetzt so, dass wir das Air Navigation Race am Donnerstag eben organisieren, wo die Leute einfach kommen können und einfach einmal nur wirklich rein mit der Karte fliegen, dass sie sich auf das konzentrieren können und dann Schritt für Schritt reinwachsen in das Ganze. Und wir schauen, dass wir ein bisschen Vorträge halten, dass wir eben den Leuten das Ganze näher bringen, zeigen, komm's mit, macht's mit, es ist eine richtig, richtig coole Sache und nur gemeinsam funktioniert das. Und wenn man so anschaut, wir haben jetzt mittlerweile eine recht kleine Community noch, aber dennoch eine sehr stark verwurzelte Community, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern Österreich, Schweiz, Frankreich, Südafrika. Und das ist halt schon cool, wenn man da so irgendwo wieder hört, so, ja, wir nutzen eure Lineale. Zum Beispiel das chinesische Team hat jemand gesagt, so, die verwenden eure Navigationslineale. Und wir so, wie? Und dann haben die einfach unsere Lineale gehabt, mit denen die den Kurs konstruiert haben. Und das ist für jeden einfach frei runterladbar auf der Webseite. Also wir versuchen, die Informationen rauszugeben, die Tipps rauszugeben, dass jeder mit den gleichen fairen Bedingungen am Wettkampf teilnimmt. Und hin und wieder gewinnt man, hin und wieder verliert man, aber am Ende des Tages haben wir alle Spaß. Und das ist der Hauptpunkt.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch immer das Wichtigste, dass man dabei gewesen ist, dass man neue Leute kennengelernt hat, dass die Community gestärkt wird. Deswegen macht ihr das ja auch, dass ihr quasi unterwegs seid. Ihr wart ja auch in den USA unterwegs. Ich meine, ihr wart in Oshkosh, wenn ich mich nicht täusche. Da habt ihr ja auch schon Interviews gegeben, da hat man euch ja auch intensiv schon befragt. Ja, der Oliver, der ist so mit, also, okay, magst du es aufklären? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelchen journalistischen Quark erzähle.
Alles gut, also die Vermutung liegt nahe, dass es Oshkosh gewesen ist. Am Ende des Tages war es Aero. Da hat man die Gelegenheit, zusammen mit Lightspeed ein Interview mal zu führen, die uns dann so ein bisschen auch befragt haben, was ist denn das, was habt ihr denn da so erlebt? Von daher, da hat man auch schon die Gelegenheiten und das freut uns natürlich. Das ist ja genau auch Kern unserer Philosophie, das ganze Thema Navigationsflugsport irgendwie publik zu machen und das mehr in die Breite zu tragen. Das treibt uns einfach an, da haben wir Bock drauf, da haben wir Spaß dabei, das wollen wir unbedingt weitermachen.
Ja, Bock habt ihr, das merkt man, ihr brennt für die Sache. Das muss man auch immer, glaube ich, und wenn man irgendwas mit Begeisterung macht, dann brennt man einfach dafür und dann wird es auch gut. Ich darf mich an der Stelle bei euch beiden erstmal recht herzlich für dieses informative Interview bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns Einblicke in NavGeeks gegeben habt. Wir wünschen euch, beziehungsweise ich erstmal, wünsche euch allzeit many happy landings. Passt gut auf euch auf. Und der Johann möchte sicherlich noch das ein oder andere wie immer ergänzen.
Wie immer, Johann. Wie immer. Als ob ich immer was dazugeben muss, wenn du was gesagt hast. Nee. Aber ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken, weil ihr für mich praktisch den Luftsport vertretet, so wie ihr es auch gesagt habt, nicht dieses in Anführungsstrichen sinnlose Hin- und Herfliegen irgendwie zu den Inseln, um da mal ein Fischbrötchen zu essen oder sowas, sondern wirklich das, was man so ein bisschen aus dem Segelfliegen kennt, wo es Wettbewerbe gibt, dass es das auch mit Motorfliegern gibt. Und das finde ich ganz wichtig, dass es wirklich auch einen Luftsport gibt. Von daher kann ich euch nur unterstützen und euch nur ganz doll die Daumen drücken, dass das mit NavGeeks klappt, dass da ganz viele neue Leute dazukommen. Und natürlich euch auf allen Wettbewerben, die ihr noch vor der Brust habt, ganz viel Erfolg wünschen. Genau. Und selbst wenn das jetzt nicht in Oshkosh war, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr in Oshkosh.
Klingt nach einem sehr guten Plan. Von daher vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier auch mit euch echtes mega spaßige und coole Interview zu haben. Von daher voll cool. Vielen Dank.
Auch ein Danke von meiner Seite aus. Es ist immer wieder cool, eure Podcasts zu hören. Von dem her, macht's weiter. Es ist genial.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist auch sowas, wofür der Johann und ich so brennen, ne, für unseren Podcast. Dementsprechend für euch beide many happy landings. Vielen Dank euch da draußen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr jetzt nicht schnell genug mitgeschrieben habt, ihr wisst ja, ihr könnt das Ganze schriftlich nochmal unten bei uns in den Shownotes lesen. Da haben wir euch die NavGeeks reingehauen mit allen wichtigen Informationen zum Alpenflug, der eigentlich Allgäuflug heißt. Da werdet ihr alles Wichtige finden. Das steht unten drin. Wollt ihr den NavGeeks folgen? Klar, Homepage kriegt ihr, unsere ist auch mit dabei. Wenn ihr uns schreiben wollt und mit Johann in Kontakt kommen wollt, dann nehmt ihr Instagram. Und die NavGeeks sind auch auf Instagram, den kann man auch schreiben. Also wir sind bestens vernetzt und verdrahtet. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Blue Skies, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz, der Johann, der Robin und der Oliver.
Und ciao.